NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
8. Juli 1593. Der Geburtstag der italienischen Barockmalerin Artemisia Gentileschi.
Ein Mann wird geschlachtet. Nackt liegt er auf dem Bett unter einer Decke und versucht sich zu wehren. Doch gegen die beiden Frauen, die sich entschlossen über ihn beugen, hat er keine Chance. Die eine hält seine Arme fest, die andere hat ihn bei den Haaren gepackt und trennt mit einem Schwert sein Haupt vom Rumpf. Eine hübsche junge Frau mit weißer Haut, in einem blauen Kleid, dessen kostbarer Stoff im Licht schimmert. Blut strömt über das Laken, während die Mörderin hochkonzentriert ihr grausiges Werk vollendet.
Das Motiv ist nicht neu. Es stammt aus dem Alten Testament. Um ihr Volk zu retten, tötet die Witwe Judith den assyrischen Feldherrn Holofernes, der sich von ihr eine Liebesnacht erhofft hatte. In der Malerei des Barock ist das Sujet überaus beliebt. Doch derart drastisch hat es bisher keiner darzustellen gewagt. Man glaubt, das Stöhnen des Opfers zu hören, das Blut und den Schweiß zu riechen. Der Kunsthistoriker Roberto Longhi schreibt 1916:
Eine Schlechterei, so brutal und barbarisch, dass sie von der Hand des Henkers zu stammen scheint. Eine Frau hat das Ganze gemalt? Das muss ja eine schreckliche Frau sein. Wir flehen um Gnade.
Artemisia Gentileschi ist noch keine 20, als sie dieses Bild malt. Es ist immer wieder biografisch gedeutet worden, als ein Akt der Rache. Rache an den Männern für das, was sie ihr angetan haben. Mit 17 soll Artemisia von einem Kollegen ihres Vaters vergewaltigt worden sein. Im darauf folgenden Prozess hat man alles daran gesetzt, die junge Frau zu demütigen und bloßzustellen.
Es ist so, dass Artemisia fast schon eine Ikone der feministischen Kunstwissenschaft geworden ist, indem man ihre Vergewaltigung, die für ihr Werk natürlich eine Rolle gespielt hat, als das zentrale Lebensereignis genommen hat, das ihr ganzes Werk dominiert.
Die Münchner Kunsthistorikerin Dagmar Lutz hat in einer neuen Monographie über Artemisia Gentileschi versucht, die Malerin aus dieser Opferrolle zu befreien.
Ich finde es immer ein bisschen kurz gegriffen, wenn man eine Künstlerin nur als Frauenrechtlerin darstellt, weil sie hat ja durchaus als Künstlerin auch einen Wert und ist nicht schlechter als ihre männlichen Kollegen der damaligen Zeit.
Artemisia Gentileschi wird am 8. Juli 1593 in Rom geboren. Als erstes Kind des bekannten Malers Orazio Gentileschi und seiner jungen Frau Prudentia. Das Paar bekommt noch mehrere Söhne, bis Prudentia 1605 im Kindbett stirbt. Artemisia ist 12, als sie die Rolle der Mutter im Haushalt übernehmen muss. Mit 14 beginnt sie eine Ausbildung in der Werkstatt des Vaters. Das ist zwar ungewöhnlich, aber nicht völlig neu.
Es sind durchaus schon Malerinnen am Markt aufgetreten. Künstlerinnen wie Barbara Longhi, Fede Galizia oder Lavinia Fontana. Da kam aber immer die Konstellation dazu, dass sie die Töchter von Malern waren.
Um 1600 ist Rom eine Stadt im Umbruch. Mit der Gegenreformation haben die Päpste ihre Macht zurückgewonnen. Um sie angemessen zur Schau zu stellen, geben sie prunkvolle Paläste und Kirchen in Auftrag. Künstler aus ganz Europa strömen herbei und liefern sich einen erbitterten Konkurrenzkampf. Seit einigen Jahren lebt Caravaggio in der Stadt, die große Lichtgestalt der barocken Malerei. Sein kraftvoller, realistischer Stil lässt den Manierismus seiner Vorgänger ziemlich fad aussehen.
Diese Hell-Dunkel-Malerei, also diese dynamische, ausdrucksstarke Malerei mit starken Licht- und Schatteneffekten, das ist eigentlich das Typische für Caravaggio oder auch die Caravaggisten. Also man wählt gerne Motive, die in der Nacht spielen, Handlungen, die im Schein von Kerzen oder Lampen stattfinden, was natürlich dramatische Lichteffekte ergibt.
Caravaggio liest seine Modelle von der Straße auf, malt Dirnen als Madonnen und Aposteln mit schmutzigen Füßen. Orazio Gentileschi ist von diesem neuen Stil fasziniert.
Nach der Begegnung mit Caravaggio wird seine Malerei auch realistischer, also weniger gefällig, dramatischer. Und das sind natürlich auch die Stilmittel, die er seiner Tochter vermittelt hat.
Weil er von der Begabung Artemisias überzeugt ist, gibt sich Orazio mit ihrer Ausbildung viel Mühe. Schon die Werke der 17-Jährigen zeugen von einer beachtlichen Meisterschaft.
Das erste Gemälde, Susanna und die beiden Alten, also was ihr sicher zugewiesen werden kann, das ist von 1610. Da wurde sehr lange spekuliert, dass es eigentlich ihr Vater gemalt hätte, weil es eben schon so ausgereift war.
Die nackte Susanna, die von den beiden lüsternen Greisen verfolgt wird, ist von Männern gern als Lustobjekt dargestellt worden. Bei Artemisia sehen wir dagegen eine junge Frau, die sich verzweifelt gegen die zudringlichen Alten wehrt, in einer kühnen Komposition, die die Not des Opfers spürbar macht. Die junge Malerin lernt von ihrem Vater vor allem die Gestaltung der Figuren, die seine Spezialität sind. Für Landschafts- oder Architekturmotive nimmt Orazio meist die Hilfe seines Kollegen Agostino Tassi in Anspruch. Tassi soll auch sein Saufkumpan gewesen und mit Orazio durch die Kneipen gezogen sein. Zeitgenossen beschreiben ihn als Blender und Schaumschläger.
Er pflegte sich stets sehr vornehm zu kleiden. Beim Ausreiten trug er einen Degen zur Seite und eine goldene Kette um den Hals. Das machte Eindruck, erregte Neugier.
Tassi gilt zudem als berüchtigter Schürzenjäger. Ausgerechnet diesen zwielichtigen Typen engagiert Orazio, um der behüteten Tochter Unterricht im perspektivischen Zeichnen zu geben. Das geht nicht gut. Im Mai 1611 fällt Tassi über die 17-Jährige her. Vor Gericht sagt Artemisia später aus:
Er schob mich ins Schlafzimmer und schloss die Tür hinter uns ab. Mit einem Schlag auf die Brust warf er mich auf das Bett, stieß seine Knie zwischen meine Oberschenkel und stopfte mir ein Taschentuch in den Mund. Gegen meinen Widerstand schob er mir die Kleider hoch.
Es ist nicht ganz klar, ob Tassi Artemisia wirklich vergewaltigt hat oder ob sie sich von ihm verführen ließ, nachdem er ihr die Ehe versprochen hatte. Denn das gebrochene Heiratsversprechen wiegt auch für das junge Mädchen schwerer als die Gewalttat an sich.
Ich weinte voller Schmerz über das Unrecht, das er mir angetan hatte. Um mich zu beruhigen, sprach er: Gebt mir eure Hand, ich verspreche euch zu heiraten. Mit diesen guten Versprechungen beruhigte er mich und verleitete mich dazu, in der folgenden Zeit des Öfteren liebevoll in sein Begehren einzuwilligen. Erst viel später erfuhr ich, dass er schon eine Frau hatte und litt sehr unter diesem Verrat.
Im Frühjahr 1612 klagt Orazio Gentileschi den Kollegen beim Papst an. Der darauf folgende Prozess zieht sich über Monate hin und wird im sensationslüsternen Rom begierig verfolgt. Tassi versucht, sein Opfer als leichtes Mädchen darzustellen. Artemisia muss demütigende Untersuchungen, dreiste Verleumdungen und schließlich die Folter mit einer Art Daumenschrauben über sich ergehen lassen. Eisern bleibt sie bei ihrer Aussage.
Das Ganze endete dann mit einem Schuldspruch für Tassi. Der wurde der Vergewaltigung für schuldig befunden und wählt dann selbst als Strafe die Verbannung. Der Skandal war natürlich perfekt danach und sie war gesellschaftlich ruiniert.
Um diese Zeit entsteht Artemisias berühmtes Bild Judith enthauptet Holofernes. Und es fällt schwer, dieses Werk nicht im Zusammenhang mit den Ereignissen zu sehen. Knapp einen Monat nach Prozessende wird die 19-Jährige mit einem wenig erfolgreichen Maler verheiratet, der bei ihrem Vater Schulden gehabt haben soll. Das Paar zieht nach Florenz, in die kunstsinnige Metropole der Medici. Orazio schreibt an die Witwe des Großherzogs:
Gott hat es gefallen, dass diese Tochter, die ich in die Kunst der Malerei eingeführt habe, innerhalb von 3 Jahren eine solche Fertigkeit erlangt hat, dass ich zu sagen wage, sie hat heute nicht ihresgleichen. Sie hat bereits Kunstwerke geschaffen, die vielleicht große Meister dieses Handwerks nie erreichen werden.
Verblüffend schnell macht Artemisia Gentileschi Karriere. Sie gewinnt die Gunst des jungen Großherzogs Cosimo, findet einflussreiche Mäzene wie den Neffen Michelangelos. 1616 wird die 23-Jährige als erste Frau in die Kunstakademie aufgenommen. Damals eine Sensation. Das entehrte Mädchen verkehrt in den höchsten Kreisen und ist mit Persönlichkeiten wie Galileo Galilei befreundet. Der soll über ihre Kunst gesagt haben:
Es ist ganz die Art dieser Frau, mit der Seele zu malen.
Leicht ist ihr Leben nicht. Artemisia bekommt 4 Kinder, von denen 3 früh sterben. Und sie muss sich mit einem nichtsnutzigen Gatten herumplagen, der sie immer wieder in peinliche Geldschwierigkeiten bringt. Dabei arbeitet sie ununterbrochen. In Florenz entwickelt die Malerin ihren ganz eigenen Stil. Sie übernimmt die hell-dunkel Kontraste Caravaggios, verwendet aber hellere und leuchtendere Farben. Ihre Figuren wirken überaus lebendig und kraftvoll. Artemisia malt vor allem Frauen, Heldinnen aus der Antike oder der Bibel. Kleopatra, Lucretia, Bathseba, Esther und immer wieder Judith.
Das Motiv Judith und Holofernes wurde fast von allen bekannten Malern gestaltet, aber sie hat es also in einer Form umgedeutet, die teilweise schockiert hat. Das soll damals immer mit einem Vorhang verhängt gewesen sein. Wenn man sich es genau anschaut, dann zuckt man teilweise doch erstmal ein bisschen zusammen.
1621 beschließt die Malerin, nach Rom zurückzukehren. Dort lebt sie, nachdem sich der Ehemann aus dem Staub gemacht hat, allein mit ihrer Tochter und zwei Dienern. Als unabhängige Künstlerin eine absolute Ausnahmeerscheinung. Über ihr Privatleben ist nur wenig bekannt. Sie soll einen Geliebten gehabt haben, den sie schon aus Florenz kannte. Außerdem pflegt sie enge Kontakte zu ihren Brüdern, die für sie als Kunstagenten unterwegs sind. In ihrer Heimatstadt kann sich Artemisia allerdings nicht durchsetzen. Die kirchlichen Auftraggeber bleiben auf Distanz.
Möglicherweise waren die Schlagschatten des Skandals noch nicht weg. Sie hat in Rom nicht geschafft, da zu den Spitzen aufzusteigen und große Aufträge zu bekommen.
Immerhin gewinnt sie die Gunst des spanischen Botschafters, der bald darauf zum Vizekönig von Neapel avanciert.
Neapel gehörte damals zum spanischen Königreich, war eine Stadt, die dreimal so groß war wie Rom und in der die Wirtschaft boomte, was zur Folge hat, dass dann natürlich auch die Kunst unterstützt wurde.
Artemisia zieht in die florierende Hafenmetropole, die zur wichtigsten Station ihrer Karriere wird. Sie findet zahlreiche Mäzene, unterhält eine große Werkstatt mit Gehilfen und verkauft ihre Bilder unter anderem an den spanischen Hof. Dennoch muss sie als Frau immer wieder gegen Schwierigkeiten und Vorurteile kämpfen, die ihre männlichen Kollegen nicht kennen. So schreibt sie an den Herzog von Modena:
Ich habe bereits allen bedeutenden Herrschern Europas gedient, denen meine Werke teuer sind. Seien sie auch Früchte eines Baumes, der solche hervorzubringen eigentlich nicht die Kraft hat.
1638 reist die 45-Jährige nach London, wo ihr Vater seit einigen Jahren lebt und arbeitet. Orazio, der spürt, dass ihn die Kräfte verlassen, hat die Tochter um Unterstützung bei einem Auftrag des englischen Königs gebeten. Zusammen gestalten die beiden die Deckengemälde im Queen's House in Greenwich. Die Kunsthistorikerin Dagmar Lutz:
Das ist, ja, man kann fast sagen, der krönende Abschluss. Das ist letztlich das Eingeständnis ihres Vaters, der ja ein bekannter Maler war, dass seine Tochter ihm ebenbürtig war.
In England entsteht auch eines ihrer bekanntesten Bilder, La Pittura, in dem sie sich selbst als Allegorie der Malerei darstellt. In einem grünen, bauschigen Kleid, das Haar nachlässig zusammengebunden, beugt sie sich zum Betrachter vor und setzt mit konzentriertem Blick den Pinsel auf eine unsichtbare Leinwand. Eine Künstlerin, die weiß, was sie kann, die aber zugleich die Malerei als harte Arbeit darstellt.
Das ist bestimmt eines der schönsten Selbstporträts, die es von weiblichen Malern gibt. Sehr selbstbewusst und auf der Höhe ihrer Kunst.
Nach dem Tod des Vaters kehrt Artemisia nach Neapel zurück. Obwohl sie als Malerin über Italien hinaus anerkannt ist, steht sie oft kurz vor dem Bankrott. Die erhaltenen Briefe an ihre Gönner offenbaren die Zwänge und Nöte der Künstlerin.
Ich bitte euer Wohlgeboren als eure Magd, mir einen Wechsel über 50 Dukaten auszufertigen, bei dessen Erhalt ich das Bild vollenden werde, denn die Ausgaben für die Bezahlung der Aktmodelle sind sehr hoch, weil 50 Frauen nackt vor mir defilieren müssen und es ist kaum eine gute dabei.
Ihr Leben bleibt ein Kampf, bis sie, vermutlich 1653 und im Alter von 60 Jahren, in Neapel stirbt. Artemisia Gentileschi ist es gelungen, in den Kreis der anerkanntesten Künstler ihrer Zeit aufzusteigen. Eine Leistung, der sie sich immer bewusst ist.
Ich will euch nichts weiter sagen, als dass ihr das Herz eines Cäsars im Busen einer Frau finden werdet.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Artemisia Gentileschi, die am 8. Juli 1593 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.